ist
Sinklusion, der Schubmann-Podcast für Familien
mit Kindern
mit Behinderung.
Und wie immer mit Andrea und mit mir, der Cora. Und heute zu Gast ist Dr. Dagmar Siebecke. Hallo Dagmar.
Hallo Cora, hallo Andrea. Schön, dass ich dabei sein kann.
Ja, klasse, dass es geklappt hat. Wir widmen uns auch dieses Mal wieder einer ganz konkreten Frage. Und dieses Mal lautet sie: Wie können Eltern mit Kindern mit Behinderung einem Eltern-Burnout vorbeugen? Ich glaube, ein super wichtiges Thema, haben wir schon häufiger hier im Podcast gesagt, dass wir da mal drauf gehen. Mhm. Und heute ist es soweit. Das machen wir zusammen mit Dagmar Siebecke. Sie ist Psychologin und Arbeitswissenschaftlerin, kommt also aus der Forschung. Da hat sie auch intensiv mit dem Thema Burnout-Prävention sich auseinandergesetzt. Heute berätst du Dagmar Unternehmen dazu, wie sie ihre Mitarbeitenden vor einem Burnout schützen können. Und du coachst in deinem Burn-On-Zentrum gemeinsam mit einem Netzwerk aus Psychologen Menschen in puncto Burnout-Prävention. Und du hast mir erzählt, dass du gerade öfter über das Thema Eltern-Burnout auch stolperst, oder?
Ja, klar. Also im Grunde war das sogar letztendlich, als ich angefangen habe, jetzt zu beraten, mit das erste Thema. Also quasi, so, wie kriege ich das eigentlich hin, gelassen und sicher im Elternstress zu sein? Denn selbst eben Eltern mit gesunden Kindern drehen oft am Rad, sage ich mal, gehen auf dem Zahnfleisch, und man kann sich natürlich vorstellen, wenn dann noch ein Kind behindert ist, dann wird es nochmal extra anstrengend.
Cora, ich mische mich schon mal direkt ein.
Ja, hau raus.
Hau raus. Sag mal, ich glaube, ich habe das Wort Elternburnout in Anfang 2025 zum ersten Mal gehört. Also Burnout ist ja in aller Munde und weit verbreitet. Aber Elternburnout war für mich wirklich ein neues Wort in 2025. Nimmst du das auch so wahr oder gibt es das schon viel länger?
Ja, so jein. Es gibt im Bereich der Burnout-Forschung, die hat tatsächlich angefangen mit Burnout bei Hausfrauen. Da stand jetzt das Thema Eltern, Kinder nicht so im Vordergrund, sondern eben allgemein Hausfrauen. Das ist dann aber irgendwie so ein bisschen verloren gegangen, und man kam dann auf einmal, ja, die Manager und die großen Leute und überhaupt in der Pflege bei Lehrern und so. Und was im Moment sicherlich auch nicht zuträglich ist, ist, dass in dem neuen Diagnoseschlüssel der Mediziner im ICD-11 Burnout jetzt auch nur noch im Zusammenhang mit Erwerbstätigkeit, mit Arbeit gesehen wird, was natürlich eigentlich Quatsch ist, weil natürlich überall, wo ich Leistung bringe, überall, wo ich Einsatz zeige, kann es zum Burnout kommen. Und da sind Eltern natürlich klar vorne dran mit.
Das degradiert irgendwie wieder die Care-Arbeit,
ja,
ne?
Definitiv.
Ja,
definitiv. Kann man nur so sehr sagen, ja.
Woran liegt es denn aber? Andrea hat es ja eben so ein bisschen angesprochen. Ist das ein neues Thema? Also es ist kein neues Thema, aber irgendwie sind wir ein bisschen sensibilisierter dafür. Oder woran würdest du sagen, liegt das eigentlich, dass es jetzt dieses Thema Eltern-Burnout mehr in den Fokus der Menschen gekommen ist eigentlich? Also wie gesagt, ist es Sensibilisierung? Sind es erhöhte Anforderungen an sich selber, an andere?
Also ich kann gar nicht sagen, warum es jetzt irgendwie in die Öffentlichkeit geraten ist. Beziehungsweise ich muss gestehen, mir ist es noch nicht so richtig breit in der Öffentlichkeit begegnet. Ich habe so das Gefühl, es fängt jetzt so vielleicht gerade ganz langsam an, dass auf ersten Tagungen das thematisiert wird. Aber auch immer noch habe ich so das Gefühl, durchgesetzt neben ganz vielen anderen Themen, wo man erstmal denkt, ach was weiß ich, die medizinische, pflegerische Betreuung, das ist doch alles viel wichtiger. Also es ist immer noch, würde ich sagen, stiefmütterlich, aber die Probleme schlagen natürlich auf. Also ich denke, die Eltern überhaupt, wie in allen Branchen, man geht auf dem Zahnfleisch, und bei Eltern, Arbeit mit Menschen, Arbeit mit den eigenen Kindern, kann man sich ja vorstellen, dass das nochmal extra belastend ist, weil da kann ich nicht einfach sagen, oh, ist doch egal, lass ich jetzt mal schluren, ich bin jetzt müde, sondern ja, man zeigt da natürlich rund um die Uhr und egal, wie es einem geht, den Einsatz, weil es ist eben nötig. Es ist für die eigenen Kinder, und die sind eben das Wichtigste.
Hm. Woran merke ich denn, dass ich einen Eltern-Burnout habe?
Ich denke, das kann ganz, ganz viele Dinge sein. Ich meine, es kann allgemein Stresssymptome, die das sein können, dass ich angespannter bin, dass ich reizbarer bin, dass ich vielleicht Schlafprobleme habe, insgesamt unruhiger, nervöser, das war ja jetzt erstmal noch der ganz normale Stress, sage ich mal. Wenn dann noch dazu kommt, dass so psychosomatische Beschwerden, also häufiger Kopfschmerzen, Verspannungen gehören auch mit zu den Symptomen, die man allgemein bei Stress häufig hat. Magen-Darm-Probleme, Gedächtnisprobleme können durchaus ein Symptom sein. Dass das Immunsystem nicht mehr so mitspielt und man häufig krank wird, sind alles Beispiele dafür, die man auch physiologisch erklären könnte über die Hormone, die, wenn man Stress hat, freigesetzt werden. Das wäre vielleicht erstmal so, ich sag mal, die physiologisch bedingten Symptome, aber auch so das vom Denken und Fühlen her, so das Denken, ich muss durchhalten, ich darf mir keine Ruhe gönnen, ich muss jetzt letztendlich, damit ich weiter funktioniere, alles andere, was nicht so wichtig ist, runterfahren. Ich fahre meine sozialen Kontakte runter, ich fahre das runter, was ich für mich tue, Sport, mal Entspannung, Ruhe, also im Grunde, das ist, ich will weiter funktionieren und dazu muss ich alles einsetzen, um zu funktionieren, ist letztendlich auch ein Symptom, was auf Burnout hindeutet. Hm.
Wir hatten kurz vor der Aufzeichnung hier, Andrea und ich, noch ein Gespräch mit einer Ergotherapeutin und haben sie mal zum Eltern-Burnout befragt, wie sie das wahrnimmt. Und sie sagte, was sie manchmal so ein bisschen sich fragt, ist, ob die Eltern das eigentlich auch früh genug wahrnehmen oder ob die gar nicht wirklich wahrnehmen, dass es ihnen schlecht geht und sie vielleicht Unterstützung bräuchten, sondern einfach immer weiter über ihre Grenzen gehen, ohne überhaupt zu merken, dass da was im Busche ist.
Ich denke, das ist so. So nach dem Motto, was nicht sein darf, das ist auch nicht, so dass man ja im Grunde potenzielle Symptome ignoriert oder rationale Begründungen dafür kriegt. Und das ist insgesamt typisch bei Burnout, dass Betroffene, wenn sie dann irgendwann mal so richtig dann zusammengebrochen sind, sagen, das kam von jetzt auf gleich, da war keine Vorankündigung. Mit Sicherheit waren da Vorankündigungen, die haben sie sich nur nicht eingestanden. Weil man als potenziell Burnout-betroffene Personen meistens vorher sehr viel von sich erwartet. Man hat hohe Antreiber, mit denen man sich selber antreibt. Perfektionismus, für alle da sein wollen, so ein Helfersyndrom, alles alleine hinkriegen wollen. Ja, man ist wie so ein Ferrari, der super Vollgas immer geben möchte und da passt es nicht rein, wenn man schwächelt. Das heißt, mit Sicherheit haben die auch Symptome eigentlich gehabt wie was weiß ich, Schlafstörungen oder Kopfschmerzen oder der Tinnitus, der lauter gefiffen hat oder so, wo man dann aber sagt, ja, das ist ja auch nur im Moment, das geht ja alles wieder weg und Kopfschmerzen hat doch heutzutage jeder und Schlafstörungen völlig normal. Das heißt, man findet Gründe, warum man sich keine Gedanken drüber machen muss, warum man sich nicht sorgen muss und ja, man schiebt's weg. Aber es sind ernstnehmende Warnsignale.
Also ich glaube, den Satz, den müssen wir so richtig rot unterschreiben, ne? Ja. Ernstzunehmende Warnsignale. Und ich habe jetzt gerade so vor meinem inneren Auge all die Mütter, die ich im letzten Jahr gesehen habe und getroffen und gesprochen habe. Meistens sind es ja die Mütter, die Care-Arbeit dann auch machen. Und das ist ja vielleicht noch was anderes, wenn es mein Kind ist, als wenn es meine Arbeit ist. Und ich glaube, die wichtigste Botschaft, die ich jetzt verstanden habe, auch wenn es dein Kind ist, macht es ja gar keinen Sinn, in den Burnout zu rennen, weil das macht es ja noch schlimmer?
Ja, also man kann ja im Grunde könnte man so als Metapher wie bei den Flugbegleitpersonen, die bei der Sicherheitsunterweisung, wenn es dann um die Atemmaske geht, setzen sie sich ja erstmal selber auf und helfen sie dann Kindern und Bedürftigen. Denn nur wenn ich selber Sauerstoff kriege, kann ich anderen helfen. Und so ist es letztendlich natürlich eben, auch wenn ich mich um meine Kinder sorgen muss. Wenn ich irgendwann nicht mehr kann, wenn ich zusammengebrochen bin, dann hat niemand was davon.
Und hast du auch ja, Tipps, Ideen, Anregungen, wenn man merkt, ich bin in der Richtung unterwegs, wie man stoppen kann und wie man ja besser für sich sorgen kann? Gibt es da so praktische Dinge?
Klar, es gibt, also wenn man so guckt, was macht man im Stressmanagement? Und Stressmanagement ist im Grunde genau das, was ich eben auch bei der Burnout-Prävention brauche. Drei Ansatzpunkte, so die drei Säulen des Stressmanagements. Und die setzen bei drei wichtigen Aspekten von Stress an. Das erste ist, was macht mir eigentlich Stress? Dass ich zu wenig Schlaf kriege, dass ich ständig hinter irgendwelchen Behörden hinterherlaufen muss mit irgendwelchen Anträgen, um, was weiß ich, Zuschüsse zu kriegen, dass ich mit dem Ganzen alleine dastehe. Ja, ich denke, die betroffenen Eltern wissen selbst am besten, was es so alles ist, was einem Stress macht. Stressmanagement auf der Ebene wäre eben erstmal wirklich zu sammeln, was ist es eigentlich, und dann zu gucken, wo kann ich eventuell was dran ändern, wer kann mir helfen, welche Institutionen, welche Menschen in meiner Umgebung, also wo kann ich Unterstützung herkriegen, wo kann ich vielleicht Abläufe vereinfachen, wo kann ich Reihenfolgen verändern, damit es vielleicht besser funktioniert, also wo kann ich an der Situation etwas ändern. Da gehört eben manchmal auch dazu, Nein sagen, delegieren, sich fortbilden, mal aus der Situation gehen, um wieder runterzukommen und so weiter. Also erster Bereich, was macht mir Stress und wo kann ich was dran ändern? Der zweite Bereich von Stress ist erstmal, was macht da den Stress aus? Da kommt man zu, indem man sich mal überlegt, wie mache ich mir selber Stress? Und da gehören diese Antreiber, die ich eben schon angesprochen habe, dazu. Bin ich vielleicht zu perfektionistisch? Will ich es zu sehr allen recht machen? Richte ich mich zu sehr danach, was die anderen denken könnten von mir? Bin ich zu sehr darauf aus, dass ich eben immer stark und immer tough wirken möchte und deshalb bloß nicht um Hilfe bitten und selbst wenn einem Hilfe angeboten wird, nee, ich schaffe das schon alles, ich bin ja stark. Damit mache ich mir durch meine eigenen Gedanken eben noch mehr Stress. Dazu gehört eben auch, ich muss doch immer für meine Kinder da sein. Ich darf das nicht delegieren. Ich vertraue anderen nicht. Die machen das nicht gut genug. Auch das sind Bewertungen, mit denen ich mir Stress mache. Da wäre Stressmanagement, sich dieser inneren Antreiber und der Bewertungen, mit denen man sich da selber Stress und Druck macht, erstmal bewusst zu werden und dann zu überlegen, sind die wirklich, muss ich so perfekt sein? Muss ich wirklich immer alles alleine machen? Oder darf ich mir nicht erlauben, ich gehe jetzt mal raus, ich übergebe das jetzt mal. Ich lasse los, auch wenn jemand anders vielleicht das nicht so macht, wie ich es machen würde. Aber ich erlaube mir eben auch auf mich zu achten. Ja, und mir eben durch meine Bewertung nicht so einen Stress zu machen. Und die dritte Säule wäre, ja, einerseits wieder gesehen, angefangen beim Stress. Das sind die Stressreaktionen. Also, dass ich müde bin, dass ich reizbar bin, dass ich schwitze, trockenen Mund und kalte Füße kriege, wären auch so typische Stresssymptome, angespannt bin und so weiter. Da wäre Stressmanagement für Ausgleich und Regeneration zu sorgen. Das können einerseits, kann das sein, dass man sich Hobbys gönnt, dass man sich manchmal vielleicht auch sowas wie Wellness gönnt, dass man Bewegung, super wichtig, um Stresshormone abzubauen. Das muss nicht gleich das Fitnessstudio oder große Sportaktion sein, aber insgesamt jede Bewegung hilft dabei, Stresshormone abzubauen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele, die es jetzt hören, denken, ja, das klingt ja alles super schön, aber wo soll ich die Zeit hernehmen? Es können eben auch, ich nenne das immer Blitzentspannungstechniken, also kleine, kurze Entspannungsübungen, die mal eine Minute einfach innehalten und in sich gehen und mal gucken, wie geht's mir eigentlich gerade? Oder mal eine Minute innehalten und so, wie atme ich eigentlich gerade? Also so eine kleine Achtsamkeitsübung. Das muss gar nicht jetzt mit dem Ziel, den Atem zu verändern, sondern einfach mal beobachten, wo spüre ich eigentlich meinen Atem? Also das im Hier und Jetzt sein, bei sich sein, einen kurzen Break reinbringen. Letztendlich kann man gerade das vielleicht auch von seinen Kindern ja gut lernen. Kinder sind ja perfekt darin, zumindest kleine, im Hier und Jetzt zu sein. So dieses Patschen in der Pfütze, ohne drüber nachzudenken, welche Konsequenzen das hat, es einfach genießen. Das eben für sich selber, sich ein Stück abzugucken und damit eben auch im Hier und Jetzt und nicht, was kommt gleich, was muss ich noch machen und was denken die anderen im Kopf zu haben.
Du hast eben kurz das Wort, da muss ich dann oder da wäre es gut, dann auch einfach mal loszulassen, ne, und des anderen zu übergeben. Andrea, aus den ganzen Podcast-Episoden, die wir bislang aufgezeichnet haben, habe ich immer wieder gespürt, dass gerade Eltern mit einem Kind mit Behinderung genau dieses loslassen, weil man ja so eine enge Bindung auch einfach hat, dadurch, klar, dass man diese Care-Arbeit ja noch extrem stark hat.
Die Hilflosigkeit der Kinder, ne?
Ja, dass das Loslassen da so sehr schwer fällt, oder?
Ja, doch. Ich glaube, das ist ein Riesenthema, das Loslassen. Und was ich aber gerade hatte, Cora, war das, was du ja dann häufig sagst, wir brauchen diese Mutmachanker. Mhm. Und ich fand in dem, was Dagmar gerade berichtet hat, da geht es eben nicht um die Loslösung und jetzt muss das mal mit der Kurzzeitpflege sein oder ich muss mal für mich jetzt in eine Burnout-Klinik gehen, sondern ich kann Blitzentspannung machen, ich kann auf meinen Atmen hören und ich kann vielleicht mal in der Pfütze trampeln. Und dann habe ich auch schon einen kleinen Effekt im Alltag erzielt. Mhm. Und wenn das, was Dagmar am Anfang gesagt hat, das, was mich stresst, nochmal sich bewusst zu machen, ich glaube, dass das wirklich hilft, um zu sagen, Mensch, das ist jetzt eine Stelle, da muss ich mal was dran organisieren und ich bin gar nicht machtlos diesem, ich muss im Hamsterrad weiter funktionieren, sondern ich kann so wieder ein bisschen bestimmen, was passiert. Und das hat mir gut gefallen, um Haken zu setzen. Wobei, Dagmar, das würde ich dich nochmal um so ein Statement bitten. Man darf das wirklich nicht so bagatellisieren. Ne? Stress haben wir alle und so. Das ist es eben nicht, sondern es auch ernst nehmen, wenn man merkt, dass man viele der Symptome hat und in dieses Hamsterrad reingerät und gut für sich zu sorgen und vielleicht kleine Anker zu werfen, damit man Kraft hat, dann wirklich was Grundlegendes zu verändern.
Ja, denke ich auf jeden Fall. Denn letztendlich, es kann irgendwann sein, dass die Kräfte einfach eben aufgezehrt sind. Und das wäre eben ja das, wo man dann so der klassische Zusammenbruch im Zusammenhang mit Burnout, wo dann wirklich auch von der Hormonsituation im Körper wirklich die Hormone, die einem eigentlich Energie liefern, wirklich ganz runtergefahren sind. Wo man dann auf dem Stuhl sitzt, man guckt aus dem Fenster und denkt, boah, du müsstest mal aufstehen, du müsstest mal rausgehen, würde jetzt gut tun, aber man hat einfach nicht die Kraft. Und das kann man sich vorstellen, wenn ich dann da sitze und ich habe keine Kraft mehr aufzustehen, ja, wie soll ich mich dann denn auch noch um mein Kind oder vielleicht mehrere Kinder kümmern? Und deshalb ist es wichtig, eben die Kraft präventiv zu erhalten. Und definitiv reicht dann so ein Kuraufenthalt nicht aus. Letztendlich, wenn man so guckt, die Forschung zum Bereich Ausgleich, Regeneration, Urlaub, also selbst bei gesunden Menschen, wenn man so guckt, wie lange hält so ein Urlaubseffekt eigentlich an, dann ist das nach einem dreiwöchigen Urlaub ist spätestens nach der Woche der Erholungseffekt weg. Das heißt, das kommt überhaupt als alleinige Maßnahme nicht in Frage. Und deshalb, ich brauche täglich brauche ich Momente, wo ich runterkommen kann, wo ich kurz entspannen kann. Aus der Pausenforschung weiß man, diese täglichen Pausen, das müssen keine langen Pausen sein, sondern der Erholungseffekt ist in den ersten Minuten der Pause am größten. Also immer mal wieder eine kleine Auszeit kann einem schon eine ganze Menge Kraft geben. Und ich würde jetzt diese ersten beiden Säulen, also was kann ich ändern und wie kann ich mit meinen eigenen Ansprüchen an mich selber umgehen, definitiv nicht vernachlässigen. Denn das sind die eigentlichen Präventionsschienen. Wenn es mir gelingt, die Situation so zu verändern, dass sie mich nicht mehr so stresst, habe ich Stresspräventionen betrieben. Wenn es mir gelingt, meine eigenen Ansprüche realistischer runterzuschrauben, auch dann habe ich Stressprävention betrieben. Und da denke ich, man muss wirklich immer in allen drei dieser Schienen, nenne ich es mal, denken.
Vielleicht wäre es eine andere Formulierung, wenn wir all den Eltern, und will mich da nicht ausnehmen, entgegensagen würden, weil wir ja besser wo mit Pflichten umgehen können, als mit uns selber was Gutes zu tun. Es ist eure Pflicht, euch was Gutes zu tun, damit das gesamte System funktioniert, dass da vielleicht ein Umdenken stattfindet, dass Menschen, die auch eher auf das Pflichtgefühl ansprechen, darauf wissen, okay, alles klar, da muss ich was tun. Mhm. Ist jetzt eine sehr plakative Aussage, aber damit spreche ich mich auch selber an. Deshalb glaube ich, darf ich das an dieser Stelle tun.
Vielleicht sollte man nicht sagen, ich gönne mir jetzt eine Pause, sondern vielleicht sollte man sagen, ich gönne meinem Kind jetzt, dass ich mir eine Pause nehme.
Ja, so. Das finde ich gut. Das können wir, glaube ich, so stehen lassen.
Ich glaube, das lassen wir jetzt einfach wirklich ganz am Ende so stehen. Das ist ein so schöner Auftrag.
Obwohl, Andrea, ich muss noch eine Frage stellen. Ah, ja. Ich wollte noch eine Frage stellen, die mir schon noch wichtig ist. Und zwar, ja, man kann sich ja natürlich diese Zeiten vielleicht nehmen und kann es irgendwie versuchen. Wenn ich das alleine aber nicht schaffe, wenn ich merke, ich kann von bestimmten Dingen nicht loslassen, wenn ich merke, ich kann da mein, wie man so schön sagt, Mindset nicht ändern, wo finde ich denn dann Hilfe? Ich weiß, man kann bei dir Hilfe finden. Es gibt aber sicherlich auch noch andere Einrichtungen. Kannst du uns dann vielleicht zum Schluss noch so ein paar Tipps geben, bei wem man sich melden kann, wenn man was tun will, aber nicht selber an sich rankommt?
Also es gibt viele Anbieter von Stressmanagement-Angeboten, sowohl in Präsenz als auch online. Für Eltern, gerade dann mit behinderten Kindern, ist es online vielleicht ja gar nicht falsch, weil man dann eben flexibler ist. Die sind unterschiedlich aufgebaut. Es gibt welche, die man wirklich so als Selbstlerntool wirklich ganz zeitlich flexibel machen kann. Es gibt welche, die, wo es eben Online-Kurse sind, wo man sich eben zu bestimmten Zeiten online in einer Gruppe trifft. Da gibt es extra eine Prüfstelle Prävention, oder der nennt sich zentrale Prüfstelle Prävention, die diese Kurse prüft, ob die wirklich qualitätsgesichert sind. Da kann man auch, wenn man die sucht, wenn man im Internet mal zentrale Prüfstelle Prävention eingibt und dann Kurssuche oder so, dann kann man da Kursangebote finden, die dann, also alle, die in dieser Datei bei der zentralen Prüfstelle drin sind, die sind auch für die Krankenkassen dann zertifiziert und werden von den Krankenkassen bezuschusst. Also ich denke, das ist was, was man sicherlich empfehlen kann, wenn man dann wirklich schon, ja, ich sag mal, es nicht nur mehr um Prävention geht, sondern dann man merkt, dass vielleicht irgendwie Ängste, Depressionen oder vielleicht auch Abhängigkeitsproblematiken mit dazu kommt, dann wäre es natürlich eben eher, dass man vielleicht eben auch nach einer Therapiemöglichkeit sucht.
Okay. Ja, vielen lieben Dank, dass du mit uns über das Elternburnout gesprochen hast. Ich glaube, wir haben gelernt, dass es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist und gelernt, dass es wirklich völlig in Ordnung, wenn nicht sogar richtig, richtig wichtig ist, auf sich zu achten und sich diese kleinen Auszeiten zu nehmen, damit es nicht irgendwann mal gar nicht mehr geht. Vielen Dank, Dagmar.
Ganz herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch ein Urlaub kann den Stress kurzfristig herunterfahren. Das hat Dagmar gesagt, aber natürlich nicht so ganz lange. Aber immerhin, ab und zu tut er natürlich auch gut. Und deshalb habe ich gedacht, werde ich an dieser Stelle euch noch einmal auf ein paar weitere Episoden von uns hinweisen, wenn ihr sagt, ja, Urlaub wäre jetzt tatsächlich doch auch mal ganz gut. Wir wissen, für euch als Familien ist das nicht so ganz einfach. Hört doch mal in die Episode 1 mit Marco Hörmeier rein, einem betroffenen Vater. Der gibt Tipps, wo es hingehen kann. Episode 33 mit Karin Eckstein, der Leiterin der Familienherberge Lebensweg. Auch das ist eine Möglichkeit. Oder auch die Episode 28. Darin teilt Andrea Winkler ihre Erfahrungen zum barrierefreien Umbau. Aber sie stellt auch ihre barrierefreie Ferienwohnung vor den Toren Bambergs vor. Also hört da gerne rein, auch in alle weiteren Episoden. Wir freuen uns und natürlich auch darüber, wenn ihr noch andere Familien auf diesem Podcast hinweist. Und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Sinklusion, der Schubmann-Podcast für Familien
mit Kindern
mit Behinderung. Weitere Informationen gibt's unter www.schubmann.de.